Daya karamare.
Haben wir so einen flinken Simultaneous Translator?
Yes, das ist immer sehr bereit und gut von Mahadev Prabhu, aber was zum inspiriert ist, weiß ich nicht.
Nee, er macht nicht von Deutsch ins Englische, sondern von Englisch ins
Englisch
Deutsch.
Ich würde Folgendes vorschlagen. I would suggest, because you are our dearmost guests, but we have a discussion which may be important. So I think maybe you can chant its Ekadasi or continue to sing, because if we have, you know, if we have such a translation running and. I think really that's the best, without being unnecessarily impolite to our guests from Estland. I can personally give you a summary of what I will say, and I can give you a summary of what Sava Bhavana can say afterwards. Then you have something for your thought. Weil der Einzige, der kann, ist Mahadev, und ich glaube, der will jetzt auch zuhören und will sich Gedanken machen.
Wer möchte was zu trinken haben? Einfach Wasser oder
ein Schluck Wasser, ja. Ach, ja. Ach, ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Bücher machen soll, wo ich das. Oh, kannst du mir vielleicht das Harmonium noch organisieren? Ich muss das ja irgendwo ablegen.
Okay.
Und am besten so hier. Ja, das Problem ist mit der Abstellerei der Bücher, aber wir haben jetzt eine Lösung. Richtig voll, ja. Ne? Go down, go boy. Das Wasser zirkuliert. Ich habe viel an dich gedacht. Wir können uns ja im Anschluss daran treffen. Ich habe nämlich eine Frage. Und eine Einladung. Aber das Kind ist gekommen, oder? Drei Wochen da, ja. Wie war die Geburt? Warst du dabei? Ja. Das geht zur Sache, ne? Ja. Wie lange?
10 Stunden.
Arrivo Induleka. Induleka, die alteingesessene Kriegerin. Also die alteingesessene Kriegerin wegen diesen tollen Vorträgen. Okay, Hare Krishna. Habt ihr alle ausreichend zu trinken? Jetzt ist die Chance, sich richtig Also ich bin ständig auf Wassereinnahme. Es geht, kriegen wir so hin. Ja. Ja, Hare Krishna. Ich möchte euch heute philosophisch ein bisschen erreichen. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich heute präsentiere, und bin froh, wenn ich eure uneingeschränkte Aufmerksamkeit bekommen kann. Ich glaube, dass es wichtige Themen sind, die ich heute besprechen möchte, aus dem Bhagavatam. Wir haben uns, Sarvabhavana Prabhu und ich haben uns ein bisschen, ich würde mal sagen, vorbereitet ist vielleicht zu viel gesagt. Also wir haben uns getroffen vor diesem Treffen und miteinander ein wenig gesprochen über einige Punkte, und dann hat Sarvabhavana Prabhu gesagt, hat mich gebeten, mir ein paar Gedanken zu machen über das Thema, was wir heute präsentieren möchten, und das heißt, das Thema ist Sangha. Sang heißt so viel wie gemeinsam, und Ga heißt zu gehen. Sangha ist also eine Gruppe, die gemeinsam durchs Leben geht. Das ist eine Sangha. Und in den vedischen Schriften gibt es unterschiedliche Arten von Sanghas. Sangha fängt schon an, wenn du drei Schritte miteinander nebenher gehst. Das ist also der geringste Common Denominator. Und es heißt, wenn du 7 Schritte gemeinsam durchs Leben gehst, dann bist du ein Freund desjenigen, mit dem du gehst. So wird das gesagt. Und als ich das in einem dieser Schriften las, war eine alte Notiz, dachte ich mir so, wir haben wirklich mehr als nur 7 Schritte miteinander gegangen. Wir haben das gleiche Ziel, das ist schon sehr, sehr bedeutend, und als Vaishnavas auch den gleichen Übungsweg, den gleichen Sadhana. Das sind mehr als nur 7 Schritte. Das ist sehr bedeutend. Wir haben das gleiche Lebensziel und wir haben den gleichen Übungsweg, den gleichen Sadhana. Also wir formen, ob wir uns darüber bewusst sind oder nicht, als Vaishnava intergalaktisch eine Sangha, eine Gemeinschaft und eine Gruppe. Und ich möchte heute sehr gerne darüber sprechen, was bei dem Bilden von Sangha wichtig ist, was die möglichen Hindernisse sind, die auftreten können, auch unter Vaishnavas, und wie diese Hindernisse überwinden können. Also, was hilft uns eine reife Sangha zu gründen? Was sind Hindernisse auf diesem Wege? Und was hilft uns, diese Hindernisse zu überwinden? Das ist so ein bisschen die Struktur meines heutigen Vortrages. Ich habe ein paar heilige Schriften dazu herangezogen und möchte jetzt sehr gerne anfangen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Zu Anfang des und der Hare Krishna Bewegung im Westen, in San Francisco, hatte Srila Prabhupada einen sehr interessanten Text an die Wand von dem San Franciscoer Tempel geklebt. Den hatte er selber geschrieben. Und dieser Text bezieht sich ein bisschen auf die Anziehungskraft von Krishna. Shri Krishna ist in der spirituellen Welt zusammen mit Srimati Radharani und den Gopis und seinen Devotees in einem unglaublichen Austausch von Rasa inbegriffen. Und es heißt, dass ein bisschen von diesem Rasa, von diesem Wohlgeschmack in dieser Welt kommt, in die Herzen der großen Devotees. Der Ozean des Nektars tritt über die Ufer in Goloka Vrindavan und Tropfen davon, von diesem Nektar-Ozean, fallen in die Herzen der Devotees, die dann über den Planeten Erde wandern und die bedingten Seelen anziehen mit diesem Nektar und aufmerksam machen auf Krishna. Die Gopis sagen, was passiert, wenn diese großen Devotees über die Welt gehen und den bedingten Seelen von Krishna erzählen. Die bedingten Seelen verlassen dann sehr bald die trügerischen Freuden des materiellen Daseins. Die Gopis schimpfen mal mit Krishna und sagen, oh Krishna, du wirkst so anziehend. Tavakatamrita, die Erzählungen über dich sind so anziehend, dass du diejenigen, die da zuhören, zu heimatlosen Bettlern machst. Die verlassen ihre Heimat, ihre Lebensumstände, ihre materiellen Lebensumstände, wie wir das alle gemacht haben, und ziehen los auf eine Reise. Ja, ich kenne einige, ziemlich viele sogar, ich glaube mehr als die Hälfte von euch sehr persönlich und weiß auch noch, was sie stehen gelassen haben, als sie den Ruf von diesem Katamritam, diesem Nektar gehört haben. Mahadev und Haribala war, weiß ich noch, waren in Hamburg. Ich war ja auch aus Hamburg, im Hamburger Tempel. Ich weiß, wir sind alle aufgebrochen, diesem Ruf zu folgen, dieser Anziehung und vielleicht auch diesem Versprechen zu folgen, was von Krishna ausgeht. Nun, Prabhupada hatte so einen Vers darüber angeklebt und ich möchte gerne diesen Vers vorstellen. Ich habe hier mein kleines Orchester mitgebracht. Das ist ein sehr schöner Vers von Rupa Goswami. Smeram Mangitraya Parichitam Sachi Vishtenadrishtim Vangshinastadarakishalayam Ujalam Chandrakena Govindakyam Haritanam Mita Keshite Topakante Ma Prakshishtastavayadisake Bandhu Sange Stiranga. Bandhu Sange heißt die Gemeinschaft mit deinen Freunden. Die hast du jetzt aufgegeben, den alten Freunden. Mein lieber Freund, wenn du noch angehaftet bist an deine weltlichen Verwandten und Bekannten, schau bloß nicht auf das lächelnde Gesicht von Lord Govinda, wie er dasteht am Ufer der Yamuna im Keshigat. Er blickt zur Seite, platziert seine Flöte an seine Lippen die wie neu erblühte Zweige aussehen. Sein transzendentaler Körper, der sich an drei Plätzen schwingt, erscheint sehr hell, wie er dasteht im Mondlicht. Mein lieber Freund, wenn du noch angehaftet bist an deine weltlichen Bekannten und Verwandten, schau bloß nicht auf das lächelnde Gesicht von Lord Govinda. Er wird dich nämlich von dieser Sangha, von dieser trügerischen Gemeinschaft, so anziehen und wegholen. Und Jiva Goswami kommentiert diesen Shloka von Rupa Goswami und sagt, das ist, damit meint Rupa Goswami, schau auf alle Fälle auf das lächelnde Gesicht von Govinda am Keshigat, denn dann kannst du die illusorische Gemeinschaft in der Welt verlassen. Also es geht hierum, dass Devotees angezogen werden von Krishna, von Krishnas Lieblichkeit und sich dann auf eine Reise machen, auf eine Reise, um Krishna zumindest näher zu kommen. Bei dieser Reise bewegen sie sich weg vom materiellen Leben und stehen jetzt zunächst einmal alleine da. Sie brauchen zu diesem Zeitpunkt unbedingt eine neue Gemeinschaft, eine Sangha, die sie stärkt. Die Gemeinschaft mit Devotees, mit anderen Devotees. Ohne diese Gemeinschaft mit anderen Devotees werden sie höchstwahrscheinlich auf ihrem Weg nicht erfolgreich werden. Und ich möchte euch später, also gleich darüber etwas vorlesen von einem Purport von Srila Prabhupada. Was machen die Devotees? Wozu ist Gemeinschaft nützlich mit Devotees? Im Bhagavatam, im dritten Kanto, wird gesagt, was der Nutzen von Gemeinschaft mit Devotees ist. In dieser Gemeinschaft findet nämlich etwas ganz Wichtiges statt. Etwas, was uns hilft, spirituellen Fortschritt zu machen, indem wir zunächst einmal Shraddha, das heißt Vertrauen entwickeln. Das ist richtig, dieser Weg macht Sinn für mich. Das kriegen wir nur von Devotees, dieses Vertrauen, wenn wir Gemeinschaft mit Devotees machen. Dann entwickeln wir schließlich ein Gefühl von Bhakti und Bhava Bhakti und dann kommt irgendwann mal Prema. Alles in der Gemeinschaft von Krishna-bewussten Menschen. Ich möchte hier euch einen Text vorlesen. Ups. Satam prasangam mama viya sangvidu pavanti hritka narasayana kata tachyosha narashva pavagavatmani shradharati bhakti anukramishyati. Anukramishyati heißt nacheinander folgen, bestimmte Dinge, bestimmte Geschenke. Spät kommt ihr. Ganz so steppweise kommen in der Gemeinschaft bestimmte Dinge, die werden euch gegeben. Hier geht es so. In der Sangha von Gottgeweihten ist die Erörterung der Spiele und Taten der höchsten Persönlichkeit Gottes für das Ohr und das Herz sehr angenehm und befriedigend. Indem man solches Wissen kultiviert, schreitet man auf dem Pfad der Befreiung allmählich fort. Danach ist man dann befreit und die Anziehung festigt sich. Dann beginnt wirkliche Hingabe und hingebungsvoller Dienst. Im Sanskrit Shraddha entsteht, dann Rati, das ist Bhava Bhakti, und Bhakti, das ist Prema Bhakti. Das entwickelt sich. Prabhupada erläutert, hier wird beschrieben, wie man im Krishna-Bewusstsein und im hingebungsvollen Dienst Fortschritte machen kann. Zunächst einmal muss man die Gemeinschaft, die Sangha von Menschen aufsuchen, die Krishna bewusst sind und sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Ohne solche Gemeinschaft kann man keine Fortschritte machen. Nur durch theoretisches Wissen oder Studium kann man keinen spürbaren Fortschritt machen. Man muss die Gemeinschaft materialistischer Menschen aufgeben und die Gemeinschaft von Gottgeweihten aufsuchen. Denn ohne die Gemeinschaft von diesen Gottgeweihten kann man die Taten und Spiele des Herrn nicht verstehen. Das ist der Bhagavatam-Text. Er sagt, was in der Sangha gemacht wird, man spricht über das Krishna-Katha, die Erörterung der Spiele und Taten der höchsten Persönlichkeit Gottes wird besprochen und es geht ins Herz rein und befriedigt das unruhige Herz. Und wenn man dann entsprechend dieses von den Shastras gegebene Wissen lebt, begibt man sich auf einen Pfad, der eindeutig von der materiellen Welt wegführt, indem man Vertrauen entwickelt in Krishna und dann schließlich liebende Gefühle für Krishna und dann in den Nektar-Ozean der Liebe eingeht. Das ist, was man unter die Devotees macht. Dazu ist die Gemeinschaft da von Devotees. Und weil das nur unter Devotees möglich ist, ist die Gemeinschaft von Devotees eben unverzichtbar auf den spirituellen Pfad. Einmal fragte Narada Muni Krishna, wo seine permanente Adresse sei. Ich scherze immer in meinen Vorlesungen, ich sagte, Krishna gab da keine E-Mail-Adresse. Krishna, wo ist deine permanente Adresse? Brihabhagavatamrita verstehen wir, dass die Krishna manchmal die Narayan, manchmal die Vaikuntha-Welten verlässt, um irgendwelche Missionen auszufüllen. Wo ist deine permanente Adresse? Und der Herr antwortet, Nahang tishtami Vaikunthe Yoginam Hridayeshuva. Er sagt, wo er zunächst einmal überhaupt nicht zu finden ist. Wo er nicht zu finden ist. In Vaikuntha, Nahang tishtami Vaikunthe. Und auch nicht im Herzen der Yogis. Ja, wo ist er denn? Madbhakta tatatishtami Narada. Dort, wo meine Devotees zusammenkommen, Sangha machen, Gemeinschaft pflegen, dort, oh Narada, bin ich tatatishtami. Da halte ich mich auf. Tishtami heißt, er ist da und er geht nicht weg. So kann Krishna in dieser Welt von seinen Devotees angezogen werden, durch Sangha und durch das Ausüben von Satang Prasanga, nicht? In der guten Sangha, Prasanga, da hört man über die wunderbaren Taten des Herrn, was für das Ohr und das Herz äußerst angenehm ist. Nun, Sridhar Swami, der ursprüngliche Kommentator des Bhagavatam, hat einen Kommentar verfasst, der Bhavata Deepika genannt wird. Deepika heißt Licht. Das wirft ein Licht auf das Bhagavatam. Und dieser Kommentar wurde von Sri Chaitanya Mahaprabhu als der maßgebende Kommentar oder die Auslegung des Bhagavatams angesehen. Und Sridhar Swami sagt im Kommentar zu diesem Shloka, dass dann nicht diese Wirkung auftreten kann, dass Krishna angezogen wird und die Devotees in der göttlichen Präsenz des Herrn, der in ihrer Gemeinschaft ist, die können das nicht spüren, diese göttliche Gegenwart, wenn die Devotees voll mit Neid sind. In dem Augenblick, wo Neid geschieht in der Runde der Devotees, kommt dieser Effekt, dass Krishna angezogen ist und die göttliche Gegenwart spürbar ist, nicht zustande. Das ist nicht möglich. Raghunath Das Goswami hat ein Werk geschrieben. Ich komme gleich drauf. Wo er sagt, ich bin auf dem Weg der Bhakti. Aber unglücklicherweise haben mich Diebe überfallen. Und er meint damit die klassischen Feinde des Lebewesens, Karma, Krodha und so weiter, Lust, Gier, Zorn, Illusion, Verrücktheit und eben Matsarya, Neid. Nun macht man denken, ja, du bist auf dem Weg zu Bhakti und ich haben dich, deine Feinde haben dich mal wieder reingenommen, wie man in Norddeutschland sagt, die Feinde haben dich auf der Straße überwältigt. Ja, warum wehrst du dich denn nicht? Wir sind einmal in Vrindavan in der Nacht gefahren, während des Kartik-Vratas. Von Vasana nach Suryakund. Ich muss das ja immer ausreizen. Die Devotees hatten uns gesagt, fahr nicht, da sind Gundas auf der Straße von Suryakund. Die halten das Auto an, zerkratzen dir das Gesicht und fragen um Geld. Nicht fragen, sondern wollen das haben. Ich habe gesagt, ich werde von keinem Gundas überfallen. Wir sind dann gefahren und hatten Gunmen dabei. Ein Gewehrträger dabei, weil ich hatte dieses Kartivrata gemacht, wo ich also unbedingt an einem Ort sein musste. Zumindest musste ich da schlafen und ich hatte eben einen Ausflug gemacht nach Vasana und musste also zurück sein nach diesem Vrata. So hatte ich einen Gunman mitgenommen und da kamen die Gundas natürlich. Und ich habe denen gesagt, Gunman, jetzt zeig mal, was du kannst. Erst in die Luft und wenn das nichts ist, dann weißt du, was du zu tun hast. Ich weiß nicht, was die machen. Die schießen dann in Bäume wohl oder was weiß ich. Der Gunman schaute mich an und sagte, I forgot my gun. Hare Krishna. Gut. Jetzt sind wir in den Händen des Herrn. Überhaupt nicht gut, im Vrindavan einen Gun dabei zu haben. Ich habe es ja immer gewusst. Und wir haben uns dann anders gewehrt und sind der Gefahr entgangen. Einfach gar nicht gewehrt. Wir haben so einen Trick gemacht. Das geht jetzt nicht darum. Wir haben die verblüfft, indem wir eine Laterne unter die geworfen haben und sind dann in dem Augenblick der Verblüffung umgekehrt und schnellstens nach Vasana zurückgefahren. Aber Raghunath Goswami sagt, ich bin auf dem Weg zu Bhakti, auf dem Weg zu Suryakund und meine Feinde haben mich überfallen. Und dann sagt man doch, warum wehrst du dich denn nicht? Und Raghunath Das Goswami sagt, es ist im Augenblick nicht möglich für mich, mich zu wehren. Weil Pratishta mich gefesselt hat. Pratishta heißt, diese Eigenart, die Kanishta Adhikaris entwickeln. Nicht? Die denken, mein Guru, meine Bewegung, meine Institution ist die beste, alle anderen sind nicht so gut. Und wer einmal gefesselt ist von Pratishta, dem Wunsch nach Ansehen und Anerkennung und der Selbsterhöhung, der wird ein leichtes Opfer, insbesondere von Neid oder Misswillen auf andere sein. Nun, das ist nicht ein typisch modernes Problem in der Ausbreitung des Gaudiya Vaishnavatums in der westlichen Welt. Diese, sagen wir mal, dieses Gebundensein und geknebelt sein durch die eigenen Unsicherheiten ist etwas, mit dem man sich seit unvordenklicher Zeit auseinandersetzt. Im Bhagavatam heißt es, dass Devotees, die auf der ersten und der anfänglichen Stufe sind, zwar Krishna verehren, aber nicht verstehen, dass Krishna gegenwärtig ist in den Herzen von anderen. Und die diese Menschen bringen Krishna ihre Ehrerbietung dar, aber sie sind auf andere neidisch. Ich will euch diese Texte gerne vorlesen, weil ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen. Jemand, der die Bildgestalt Gottes in den Tempeln verehrt, sagt das Bhagavatam im dritten Kanto, Kapitel 29, jedoch nicht weiß, dass der höchste Herr als die Überseele im Herzen eines jeden Lebewesens weilt. Der also nur Krishna verehrt, aber nicht die Lebewesen, muss in Unwissenheit sein und wird mit jemandem verglichen, der Opfergaben nicht in ein Feuer darbringt, sondern in Asche. Das nützt nichts. Krishna macht diesen Punkt nochmal. Jemand, der mir Achtung erweist, aber auf die Körper anderer neidisch und daher ein Separatist ist, erreicht niemals inneren Frieden, da sich anderen Lebewesen gegenüber feindselig verhält. Nun, wenn der Devotee diesen Schritt macht, das heißt die materialistische Gesellschaft aufgibt und in eine Sangha, in eine Gemeinschaft von Devotees kommt, muss er aufpassen, dass er nicht zu viel Materie mitnimmt. Sehr oft geht man in eine Gruppe, um Sicherheit zu finden und um Anbindung zu finden und um Selbstaufwertung zu finden. Und man ist deswegen wenig geneigt, außerhalb dieser Gruppe zu schauen und so weiter. Und so wird man dann Kanishta Adhikaris haben, die sich nicht wissen, wie sie sich miteinander richtig verhalten können. Das wird insbesondere dann störend, wenn diese separatistische Mentalität gegenüber den Devotees kommt. Es reicht schon zu sagen, alle Kamis sind blöd. Aber das ist schon nicht ganz akzeptabel. Auch in allen Lebewesen ist Krishna gegenwärtig und man kann sehr oft lernen, von Krishna da richtig zu sehen. Aber wenn diese separatistische, Mentalität in diese Grüppchenbildung reinkommt, ist es direkt hinderlich für die Entwicklung von Bhakti. Ich möchte an dieser Stelle schnell diesen Punkt verlassen, weil wir wollen über Krishna hören und nicht über die Verfehlung von Menschen. Ich möchte nicht an dieser Stelle über Aparadas sprechen und diese ganzen Themen. Das ist nicht nötig, ihr hört ja genug Vorlesungen, jeder weiß das. Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, dass ich mit 15 Jahren oder 16 Jahren in eine Bewegung hineinkam, die mit einer unglaublichen Dynamik Gaudiya Vaishnavatum im Westen verbreitete. Und irgendwann ein wenig überfordert war, will ich mal sagen, mit der Tatsache, dass sie nicht die einzige Bewegung ist, die das tut. Und wir alle wissen, ihr kennt die Bewegung, aus der ich komme, wir wissen, dass dort viele unreife Dinge von unserer Bewegung gemacht wurden, wo viel Raum zur Verbesserung ist. Ich komme persönlich jetzt in eine Stadt nach Berlin und sehe einen Nrisimha-Tempel mit Zeichen der Sri Sampradaya. Ich sehe verschiedene Vaishnava-Gruppierungen auf dem Zukunft Erde Festival oder auch ich war in dem tollen Tempel in Kurukshetra, aber wie heißen die Devis da noch, bitte? Goranga und Shishi Radha. Ja,
hast du schön gesungen.
Ja.
Gandharika Govinda.
Oh, nein, richtig. Muss man lernen. Das sind die einzigen regelmäßig verehrten Radha Krishna Devis in Berlin. Shishi Radha Govinda Sundara. Wir finden auch Anhänger von einer Bewegung, wo die Verbindung nicht so super glücklich ging. Und ich denke, ich ich muss meinen Standpunkt nochmal überholen. Nämlich diesen Standpunkt, der aus einer bestimmten Dynamik geboren ist, die heute nicht mehr gegeben ist. Es gibt viele Gaudiya-Bewegungen, die Krishna-Bewusstsein im Westen verbreiten. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig und ein Zeichen, für ein absolutes Thema, eine gute Sangha hinzubekommen. Ich denke, wenn wir predigen möchten in dieser Stadt oder neue Leute dazugewinnen möchten, gibt es nichts, was so entmutigend ist für die. Das habe ich immer wieder gemerkt. Wie die Tatsache, dass die Gaudiya nicht so gut aufeinander zu sprechen sind, die Bewegung. Also das ist unglaublich. Also ich habe so, die gehen ja heute alle ins Internet. Wisst ihr, wie Chinas Diktatur gebrochen wird? China, die haben alles so bestimmt durchs Internet. Ich bereite eine China-Reise jetzt vor und habe immer gehört, die Regierung war da so, dass die den Leuten sagten, verheimlichte, wenn es Erdbeben an einer Stelle gab, weil die Leute vielleicht dachten, wir leben nicht in der Himmel auf Erden, die uns die Regierung beschämt. Deswegen musste die Regierung Taifuns, Erdbeben und natürlich Unruhe unter den Studenten verbergen. Nicht? Denn das wäre ein Zeichen, dass die Regierung nicht gut ist. Heutzutage bricht diese Gesellschaft auf in China, nicht durch irgendwelche revolutionären Bewegungen, sondern durchs Internet, durch den Informationsfluss. Man geht ins Internet, wow, da war ein Taifun. Warum wird uns das verheimlicht? Was ist los hier? Na, gut. Krishna, das ist mein Hauptpunkt heute, Krishna ist persönlich zufriedengestellt, wenn die Votis, also wenn erstmal ganz allgemein, wenn man anderen Lebewesen mit Toleranz begegnet, mit Barmherzigkeit, mit Freundschaft und mit Equality, dem Geist der Gleichheit. Dieser Text, der war für mich wie ein Aufwachtext. Der Text kommt im vierten Kanto des Bhagavatams vor. Ihr wisst, Dhruva Maharaj war zurückgekehrt aus dem Wald. Er hatte Krishnas persönlichen Darshan gehabt und wurde so zu dem bedeutendsten aller Menschen. Chaitanya Mahaprabhu hat immer wieder Dhruva Maharajas Katha gehört, weil das ist wichtig. Warum ist das so wichtig? Es ist wichtig, weil Dhruva ging in den Wald und hat nach neun Monaten Krishna gesehen. Dhruva hat gezeigt, es ist möglich, Krishna zu sehen. Und er wurde somit der Beste unter den Menschen. Nun begab es sich, dass sein Bruder einst auf einem Weg in den Wald von einem Yaksha getötet werden. Die Yakshas sind so Wesen, die da in Tibet ansässig sind. Und Dhruva war total getroffen dadurch. Er ging mit einer kleinen Einheit los, denn er war ein gewaltiger Krieger, und ging nach Alakapuri, der Hauptstadt der Yakshas, blies in sein Muschelhorn, und bald schon strömten die Soldaten alle auf ihn zu und es gab einen Angriff der Yakshas. Es sah so aus, sagt Vishwanath Chakravarti Thakur, dass Dhruva in der Übermacht der Yakshas unterging. Die haben ihn mit einem Pfeilregen zugedeckt und er wirkte wie ein Berggipfel, der von Wolken umzingelt und beregnet wurde. Und dann kamen die Sadhus zu ihm und sagten, Dhruva, du weißt doch, Narayan hat dir eine Astra gegeben, eine Waffe, den Narayan Astra. Und Dhruva setzte dann diesen Pfeil auf seinen Bogen und fing an loszulegen und tötete dann wirklich Tausende und Abertausende von Yakshas. So, als er so mitten dabei war, in völliger Rage, kam Manu, der Vater der Menschheit, zu ihm und sagte, Dhruva, halt ein. Es war nur einer, der sich falsch verhalten hat. Zorn ist der größte Feind der Lebewesen. Und dann sprach er eben diesen Schlucker. Der Herr ist sehr zufrieden mit seinen Devoti, wenn diese anderen Menschen mit Toleranz begegnet und mit Barmherzigkeit, mit Freundschaft und mit Equality, mit Gleichheit. Aber wie ist es möglich, wenn man sich getroffen fühlt in einer Gemeinschaft? Wie ist es möglich, diese Eigenschaften aufzubringen? Manche von euch sind Eheleute und ich kenne das inzwischen bei Eheleuten. Ich habe nie gedacht, dass die sich streiten, aber ich habe das auch mal erlebt. Das passiert. Und wenn man so solche Gefühle der Missgunst miteinander hat, wie geht man damit um? In der kleinsten Gemeinschaft der Ehe oder unter Gruppen oder im Miteinander, nicht? Wie geht man damit um? Ich glaube, nur Sita und Arun sind frei von dieser Neigung. Manu, und vor allem, hört mal zu, was sagte Manu zu Dhruva? Dhruva war mitten am Kämpfen. Da war ein Verwandtenmord geschehen in seiner Familie. Habt ihr schon mal etwas zu einem Verwandtenmord gerecht? Wahrscheinlich noch nicht. Oder ich kenne das nicht, diese Sache. Wie soll jetzt Dhruva auf eine neue Spur gerichtet werden? Und ich finde das eben so schön, was Manu hier im Bhagavatam sagt, dass ich euch das gerne vorlesen möchte. Um zusammenzukommen und eine reife Gemeinschaft zu formen und die Schwierigkeiten, die aus einer anfänglichen Mentalität im spirituellen Leben kommen, diese Kanishtama-Sache, muss man etwas tun, was Manu sagt. Und ich finde das einfach so zeitlos. Das Bhagavatam ist so toll. Das ist im 4. Kanto, 11. Kapitel, Text 29 für die, die gerne lesen. Wende nochmals, sagt Manu, nochmal deine Aufmerksamkeit der höchsten Person zu. Schau auf Krishna von deiner natürlichen, wesensgemäßen Position als hingegebener Diener. Und wenn du so auf Krishna schaust, das heißt, ich bin ein Diener, Krishna, da bist du, dann wirst du sehen, wie diese materielle Sicht der Spaltung und Unterscheidung zwischen dir und den Yakshas so unwichtig wird wie das Flackern einer Kerze. Keiner von euch hat heute über das Flackern der Kerze gesprochen, weil es ist unwichtig. Es flackert nun mal, ist manchmal unstetig. In Sangha passiert das auch. Das flackert manchmal. Die Beziehung ist nicht so super gut. Aber man kann aufs neue Krishna sehen, wenn man nochmal schaut. Nochmal schaut heißt in Latein respectare, mit Respekt, mit Achtung schaut. Und einfach sieht, ich bin ein Diener Krishnas. Und ich bin ein Teil Krishnas und alle anderen sind auch Teile Krishnas. Das hilft, das bringt diese Kanishta-Mentalität weg, die einen dazu führt, in der Ehe oder unter Freunden zu zanken oder unter Gruppen zu zanken oder nichts miteinander zu tun. Und man muss nochmal schauen auf Krishna. Und dann wirst du sehen, wie diese materielle Sicht der Trennung so unwichtig wird wie das Flackern einer Kerze. Prabhupada sagt dazu, indirekt wies Manu Dhruva darauf hin, dass Dhruva aus dem Gefühl der materiellen Anhaftung seinen Bruder als seinen nahestehenden Verwandten betrachtete und er die Yakshas als seine Feinde betrachtete. Solch eine Beobachtung der Trennung geht sofort weg, wenn man in seiner ursprünglichen Position verankert ist als ewiger Diener des Herrn. Mir hilft das immer sehr, wenn ich in auf eine materielle Sicht der Unterscheidung komme und der Trennung, dass ich einfach sehe, ich bin ein Teil Krishnas und die anderen sind auch ein Teil Krishnas. Und alles und jeder ist unter der Kontrolle und Führung Krishnas. Genauso wie ein Bulle in Indien am Seil gehalten wird von seinem Meister, so ist jeder von den Lebewesen am Seil gehalten von Krishna und bewegt sich unter Krishnas Aufsicht. Jeder hat einen besonderen Entwicklungsweg und jeder ist auf diesem Weg durch Krishnas Aufsicht, Krishnas Inspiration und sollte deswegen geachtet werden. Und das ist etwas, was ich heute zum Thema Sangha sagen möchte und zu den Schwierigkeiten, die auftreten, wenn Sangha nicht möglich ist, aufgrund von materieller Unterscheidung oder der Sicht der Trennung, die kommt. Das stellt Krishna nicht zufrieden. Krishna ist nur zufriedengestellt, wenn man die Lebewesen mit gleicher Sicht sind. Und das kann man nun übersetzen auf die Devotee-Gemeinschaft. Krishna sieht wirklich, inwieweit wir das Vaishnava-Dharma ausführen. Das Vaishnava-Dharma hat nur drei Säulen nach Bhakti Vinod Thakur. Namruchi, der Geschmack am heiligen Namen. Vaishnava-Seva, der Dienst zu allen Vaishnavas. Und Jiva-Daya, dass man den Lebewesen eben, wie das hier ausgeführt wird, mit einer Haltung der Toleranz und der Freundlichkeit und des Mitgefühls begegnet, ist ganz wichtig. Ich finde, es ist so inspirierend, wenn man sich vorstellt, ich kann Krishna zufriedenstellen, indem ich Sangha führe. Sangha, reife Sangha, hat Krishna am Anfang, Krishna in der Mitte und Krishna am Ende. Am Anfang trifft man sich, weil Krishna das arrangiert hat, weil man Devotee ist. In der Mitte spricht man über Krishna und am Ende tanzt man im Rasa-Tanz mit Krishna. Hare Krishna. Am Anfang ist Krishna da, in der Mitte ist Krishna da und am Ende ist Krishna auch da. Soll nicht fehlen. Hare Krishna. Ich bin jetzt so in Fahrt gekommen über diesen einen Punkt. Ich wollte eigentlich ein Krishna-Lila erzählen, aber ich höre hier auf, weil wir auch noch von Sava Bhavana Prabhu hören möchten.
Aber trotzdem wollen wir diese Krishna-Lila
machen. Hier ist das beste Krishna-Lila.
Bitte?
Ist das beste Krishna-Lila.
Das ist das beste
Krishna-Lila. So gut, ja.
Das ist
so cool. Danke. Es gibt ein Werk, wo ich das rausnehme, das Advaita Prakash. Das wurde zur Zeit von Mahaprabhu verfasst. Und da gibt es ein sehr schönes Krishna-Lila, was mich sehr inspiriert hat und was auch sehr in dem Thema Sangha passt. Und zwar, das ist wirklich sehr schön. Nachdem Brahma die Kuhhirtenjungen von Krishnas Kuhhirtenfreunde gestohlen hatte, und Krishna dann sich selbst erweitert hatte in all die gestohlenen Kuhhirtenjungen und auch Kälber und Kühe, war Brahma sehr, sehr verwirrt. Brahma war zurückgekehrt von dem Platz, wo er alle versteckt hatte und kam nach Vrindavan und da waren alle Kühe und Kälber und noch da und auch die Kuhhirtenjungen auch. Dachte, was ist denn das? Habe ich jetzt gestohlen oder habe ich mir das nur eingebildet? Und ist nochmal zurück. Und als er die da ruhen sah, verstand er die Welt nicht mehr oder sein Universum nicht mehr, muss man ja bei Brahma sagen. Er kehrte also nochmal nach Vrindavan zurück. Und als er jetzt die Kuhhirtenjungen sah und die Kälber und die Kühe, sollte er ein wirkliches Wunder erleben. Die verwandelten sich nämlich vor seinen Augen in Vishnu-Formen. Damit war ihm klar, der Herr hatte sich erweitert. Nun, Brahma dachte sich, this is too much. Ich habe eine Offense gemacht gegen Krishna. Krishna hat mir jetzt gezeigt, ich muss mich bei Krishna persönlich entschuldigen. Und so ging er auf Krishna zu. Aber Krishna, der auch als Govinda bekannt ist, beschloss Brahma eine wichtige Lektion zu erteilen. Und so stellte er in Vrindavan einen Riesenpalast hin. Brahma war klar, Krishna wollte, dass er ihn in seinem Palast aufsuchte. Brahma ging also auf den Palast zu und wurde beim ersten Tor von einem achtköpfigen Brahma gestoppt. Halt! Was willst du? Ich möchte Govinda sehen. Wer bist du denn? Nur mit deinen vier Köpfen? Das ist ja sehr, sehr. Er sagte, ich bin Brahma. Ich bin Brahma, sagte der Türwächter mit acht Köpfen. Und ich weiß, es gibt keinen Brahma, der weniger hat als acht Köpfe. Du kannst nicht Brahma sein. Du bist ein Betrüger. Daraufhin wusste unser Brahma überhaupt nichts mehr. Er sagte, ich bin schon Brahma, aber geh doch rein und frag Krishna, ob ich ihn sehen kann. Ich hatte gerade eine Interaction mit ihm. Der Brahma ging also herein. Und als Brahma nun verdrossen vor der Tür sah und verstand, dass er Krishna nicht sehen konnte, kam Ananta Shesha auf dem Weg zu Krishna in den Palast an ihm vorbei. Ananta Shesha sagte, wer bist du denn? Ich bin Brahma. Zumindest denke ich das, sagte Brahma. Welcher Brahma bitte? Es gibt tausende, Millionen von Brahmas. So, Brahma war am Verzweifeln, aber durch eine kleine Fügung, eine gute Fügung fiel ihm ein, welcher Brahma er war. Ich bin der Brahma, sagte er, der Vater der vier Kumaras ist. Oh, jetzt weiß ich, sagte Ananta Shesha, du bist sehr glücklich, dass du deine Identifizierung geben kannst im Zusammenhang mit den Kumaras. Das sind nämlich gute Devotees. Also ich gehe zu Govinda und frage ihn, ob er dich empfangen will. So, Brahma wartete und nach einer Zeit kam Ananta Shesha zurück und sagte, du kannst mit mir kommen, aber sei nicht erstaunt, was du sehen wirst. Und so wurde, so nahm Ananta Shesha unseren Brahma durch ganz viele Tore. An jedem der Tore gab es einen Brahma, der mehr Köpfe hat. Am ersten war der achtköpfige, am zweiten schon der 16-köpfige, am dritten schon der 16 plus 16, das kann ich schon gar nicht mehr ausrechnen. Und dann der 32 plus 32 und sie alle fragten, wer ist denn das? Und Ananta Shesha sagt, lasst ihn, es ist okay. Um Brahma nicht weiter in Schwierigkeiten zu bringen. Irgendwann nun einmal kam Ananta Shesha in eine große Halle. Vorne in der Halle, auf einem wunderschönen Thron, saß Krishna mit Srimati Radharani und den Kuhhirtenjungen und wurde verehrt von der Vielfalt der Rishis und der Sadhus. Ananta Shesha sagte, sieh unseren Herrn, der da sitzt auf einem Thron aus Juwelen mit Srimati Radharani Unten an seiner linken Seite, die den Sari hält und ihr Lächeln verbirgt. Sie, aber Brahma, sah nichts. Er schaute in die Richtung, von der die Musik kam. Er schaute in die Richtung, zu der sein Blick gerichtet wurde. Aber er sah nichts. Er sah nur eine Wolke, eine bedeckende Wolke, eine Wolke, die dunkel war. Und Brahma verstand in diesem Augenblick, was Krishna ihm zeigen wollte. Er verstand, dass er die Devotees von Krishna, die Beigesellten von Krishna, nicht geachtet hatte. Er hat die einfach gestohlen und in einen mystischen Schlaf versetzt. Und deswegen war Krishna nicht mit ihm zufrieden und zeigte ihm nicht sein Darshan. Und da fing Brahma an zu weinen und sagte, ich bin nicht wert, dich zu sehen, mein Herr. Du verhüllst dein Antlitz vor Menschen, die nicht deine Devotees achten. O Mukunda, o Krishna, o sei mir trotzdem geneigt. Und er weinte und weinte und weinte. Er bereute seine Sicht der Trennung. Ja, und er war richtig, richtig ruhig. Und da dann gewährte ihm Krishna seine Sicht. Und da geht es dann weiter im Bhagavatam. Ich finde es ein sehr nices Lila, was ich sehr gerne vortrage und sehr nice finde. Gut. Gaura Premanandi, Adi 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 Bo. Baba Baba no Prabhu.
Ich bin jetzt genau von da in Schwerin.
Berauscht. Ich dachte, wenn es heißt Satam Prasanga Mamavirya Samvido Bhavandi Hritkana Rasayana Kataven, das Sprechen über Krishna in der Gemeinschaft von Devotees wichtig ist, dann sollte ich nicht nur über diese Dinge sprechen, über die ich gesprochen habe, sondern auch Krishna Katha. Und ich danke dir, dass du mir erlaubt hast, das zu tun.
Danke dir, dass du das einfach diese Nächte weitergeben könntest. Wäre es nicht besser, dass wir jetzt einfach der Frage gehen?
Oh ja.
Einfach können wir dann vielleicht.
Ja. Ich habe ein bisschen lang. I'm sorry, also ich habe es wirklich. Ich war wieder zu lang, ich weiß, ich mache das immer. Ich brauche immer so einen Zeitkeeper, aber. Der musste aber so lang sein, weil es Krama-Kirtan war, nicht? Also, es gibt so die Stufen, man geht so von einem Persönlichkeit zur nächsten und dann kommt man schließlich bei Radha Krishna an.
Fragen?
Das mich würde einfach mal interessieren, was wenn wir von uns hier sprechen. Wir sind ja wirklich verschiedene Gruppen, verschiedene Individuen, die wir alle irgendwie als Gemeinschaft suchen und mehr oder weniger eine Ahnung haben oder auch nicht haben, wie man das machen kann, dass man zusammenkommt. Was denkt ihr denn, ist denn für uns Einzelpersonen oder für uns hier wirklich, also darüber hinausgeht, was du gesagt hast mit dem Neid und Separatismus und dich anders zu sehen als der anderen. Was glaubt ihr, ist wirklich essentiell, dass wir das hinkriegen?
Ich will nur kurz dazu sagen und würde dann sehr gerne Sarvabhavana Prabhus Antwort hören. Ich glaube, für eine gute Absicht braucht es ein gutes Forum, wo das möglich ist. Zum Beispiel, das ist ein Forum, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir das so etwas machen. Ja, das und dann gibt es natürlich, Foren heißt, da gibt es einige Dinge, Projekte, die man gemeinsam macht, aber auch sich austauscht und so. Ja. Was meinst du, Sarvabhavana Prabhu, auf diese Frage?
Richtig, dass es diese Gelegenheit gibt, für die Lodis zusammenzukommen, einfach hingebungsvollen Dienst erst zusammen, gemeinsam ausführen. Ich glaube, das ist wenn überhaupt so Wände und Barriere gibt, dann kommt das einfach runter. Und das ist natürlich die Struktur, was Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada in einem kleinen Büchlein sehr in Detail erklärt hat, was genau Sankirtan-Bewegung bedeutet. Wie sieht das aus? In Bhagavatam und andere Bücher wird es formuliert und auch ganz deutlich gesagt, dass in Kali-Yuga Sankirtan ist das Yuga-Dharma oder den Religion dieses Zeitalters. Aber um die Religion richtig zu praktizieren, zu üben, braucht man eine Struktur. Vorher, also vor Chaitanya Mahaprabhu, die Struktur von Religion war nicht unbedingt in Essenz auch deutlich zu erleben. Das bedeutet, im Dwapara-Yuga ist Religion empfohlen, in den Schriften war Verehrung des Bildgestaltes durch das. Das von der Struktur ist einfach. Und muss unbedingt nicht gemeinsam gemacht werden. Und außerdem, der Priester war, der das Puja gemacht hat, verschiedene Rituale, und die Zuschauer haben teilgenommen. Und so, da war nicht unbedingt essentiell, dass jeder zusammen etwas unternommen hat. Und davor war Yajna, das Feueropfer in Treta, war auch bei einer Priesterritik. Und der hat durch Mandeln und andere Zutaten eine riesige Feueropfer ausgeführt. Das war auch nicht notwendig, dass etwas gemeinsam unternommen wird. Und im Satya-Yuga, Meditation, Kriteja Dhyate Vishnu, im Satya-Yuga ist Meditation über den Paramatma, Tritayam Jajate Mokhai, Vavare Paricharjayam, Kalau, Tadhari Kirtanat. Aber diese Harikirtan oder Sankirtan muss man allgemein machen. Und da sind verschiedene Dimensionen zu diese gemeinsam zu machen. Und diese verschiedenen Dimensionen waren in zwei Hauptteile geteilt. Und Bhaktisiddhanta hat den Titel für den Büchlein The Ontology and Morphology of Vaishnavism. Ontology ist das the Kern, die Substanz, und Morphology ist die Struktur, die dieses Kern oder Essenz ohne Verzerrung geübt werden können, praktiziert werden können. Und wie alles in Krishna Bewusstsein und überhaupt in Vaishnavism, Vasudev Tattva, das ist die Prinzip, die Siddhanta, die Philosophie und Lila muss Hand in Hand gehen. Also einer ohne den anderen wäre es nicht möglich, das höchste Ziel zu erreichen. Deswegen, Vishnu Chakravarti Thakur gesagt, dass wenn Krishna sein Spiel offenbarte, äußerlich war ein Spiel und innen war der Tattva oder die Philosophie. So, ein Forum ist ganz wichtig, das ist das äußerliche Struktur, Rahmen, die uns dann hilft, gemeinsam Chaitanya Mahaprabhus Mission zu praktizieren, erweitern und selbst dadurch unseren spirituellen Fortschritt zu machen. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig zu verstehen, warum ist es notwendig, Gemeinschaft mit Gottgeweihte zu haben. Was ist der Zweck? Und dazu sind so viele Zitaten aus den Schriften, die ganz deutlich aussagt, dass ohne Gemeinschaft mit Gottgeweihte ist es möglich, spirituellen Fortschritt zu machen. Und gleichzeitig aber auch, es ist notwendig, dass man die Gemeinschaft und nicht Gottgeweihte aufgibt. Also beide. Und zum Beispiel der Chaitanya Charitamrita sagt, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha. Sarva Shastra Upaya. Mava Matra Sadhu Sangha, Sarva Shilpi. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers. Sadhu Sangha bedeutet Gemeinschaft mit Gottgeweihte, aber nicht nur Gottgeweihte. Hier Sadhu, das Wort Sadhu kommt von den Wurzeln Sadhya. Sadhya bedeutet Ziel. Und Sadhu ist jemand, mit dem Suffix, wie heißt das in Deutsch?
Vorsilbe vielleicht? Oder
Nachsilbe.
Nachsilbe, ja.
Sadhu, diese U bedeutet Unmuch. Unmuch bedeutet, wenn mein Gesicht nach meinem Ziel schaut. Das bedeutet, das Ziel geht nie auf meinen Augen weg. Das ist eine Sadhu. Das ist das richtige Übersetzung von dem Wort Sadhu. So, Sadhu Sangha. Sang, wie Maharaj sagte, Sang ist zusammen und Ga zu gehen. Das bedeutet, Mahajana jena gata sapantat, den Weg zu gehen, die Mahajana schon gegangen und jetzt auch noch geht. So, Sadhu Sangha. Aber zweimal, wieso? Einmal hat er schon ausgedacht. Sadhu Sangha. Aber Srila Krishnas Govinda Goswami dachte, ich lasse keinen Raum für Spekulation. So, das zweite Mal, Sadhu Sangha. Warum das zweite Mal? Genau wie Srila Rupa Goswami sagt, das sind 8 verschiedene Stufen von Shraddha bis Prema. Prema ist das Liebe zu Gott und Shraddha ist das Voraussetzung für jemanden überhaupt den Pfad des Hingebungsvollen zu treten. Shraddha würde auch definiert von Srila Krishnadas Govindas Goswami als die Überzeugung, dass wenn ich Krishna diene, dann alle meine anderen Verantwortungen automatisch sehr mit sehr Leichtigkeit ausgeführt werden. Leichtigkeit kann ich das ausführen. So. Shraddha Shadde Vishashakahe Shudrira Nishtha Krishna Bhakti Koyne Sarva Karma Krita Hai. Alles. Sarva Karma bedeutet alles. Nicht nur meine materielle Verantwortungen, sondern auch spirituelle Verantwortung wird ausgeführt durch Shraddha. Das ist Shraddha. So, der nächste Stadium, Shraddha, die nächste Stufe, ist Sadhu Sangha. Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Ashakti, Bhav, Prem. Die sind die 8 verschiedenen Stufen. So, die zweite Stufe ist Sadhu Sangha. So, wenn jetzt in Madhuja Kadambini Shri Vishnu Chakravarti Thakur erklärt, der Sadhu Sangha hat 2 verschiedene Abteile oder 2 verschiedene Kapitel. Die erste ist, wenn man einfach zu dem sucht in Gemeinschaft mit Gott geweiht aus. Mag über Krishna zu hören, mag spirituelle Themen zu hören, zu geben und alle dieses, was die Sadhus, die Lotus machen. Aber diese ist nur der Anfang. Aber Sadhu Sangha wird nicht komplett und es ist nicht möglich, in den dritten Stufe zu erreichen, ohne dass wir eine zweite Sadhu Sangha. Und das ist der Sadhu Sangha, wo man von den verschiedenen Vaishnavas einer Vaishnava aussucht als Begleiter. Weil ohne Begleiter oder Guru ist es nicht möglich, Bhajana Kriya. Bhajana Kriya bedeutet praktische hingebungsvollen Dienst. Bhajan ist spirituelle Beschäftigung und Kriya, das ist praktische körperliche. Also hingebungsvollen Dienst beinhaltet Hingabe oder Seva in 3 Formen. Vajak, Manasak und Kayak. Kayak ist körperlich, Vajak ist durch Worten, zum Beispiel Gebete zu bringen, Vandana und Manasak, Geist, Smarana. So, wenn man so das versteht, dass ohne die Gemeinschaft mit Gottgeweihte ist es nicht möglich, Fortschritt zu machen. Und es ist auch nicht, dass, wenn man Prem erreicht, das höchste Stufe erreicht, das Sadhusanga ist nicht mehr notwendig. Das ist auch nicht. Aber später in dem gleichen gesagt, Krishna Bhakti Janmamul Hoy Sadhusanga. Krishna Prem Janme Puno Mukho Ango. Krishna Bhakti, also Hingabe zu Krishna, hingabungsvollen Dienst zu Gott. Janmo, geboren, Mul ist Wurzel. Janmo, einerseits ist geboren und Mul ist das Wurzel. Was ist das? Heu, das ist Sadhusanga. Durch Sadhusanga ist erstens, wie wir gehört haben von den Srimad Bhagavatam, dritten Kanto, Totang Prasangam Mama Vija Sangido, Ritkanna Rasayana Katha. So, wenn wir von Sadhus hören, über den Krishnas Spiel, Krishnas Herrlichkeit, Krishnas Schönheit, Krishnas Freunde, seine Aktivitäten von Sadhu. Nur dann ist das Virya, Samvido. Virya bedeutet sehr, sehr kraftvoll. Virya ist kraftvoll. Warum ist dieses Wort Virya hier notwendig? Weil das vertreibt, es ist so kraftvoll, dass es vertreibt alle unsere Anhaftungen und Ruchi, beziehungsweise Geschmack, die materielle Dinge. Nur das und nicht anderes. Weder Chanten noch irgendetwas kann alleine den Geschmack für materielle Dinge vertreiben. Alleine nicht. Nur aber, wenn Chanten in Gemeinschaft mit Gott geleitet wird, dann ist das Wege vertreibt. So, einerseits Forum brauchen wir unbedingt, aber der andere Seite ist es auch wichtig für uns, es zu verstehen, wie wichtig Sadhusanga ist, wie wichtig dieses Gemeinschaft mit Gott gewalt. Und deswegen sagt Krishna zu Arjuna, dass Matchitta Matgata Prana Kathayantascha Nityam Bodhayantascha Mamitam Tushyanticha Ramanticha. Also wiederum, wir sind in Unwissenheit und Illusion geboren, jeder. Und natürlich, wir entwickeln Anhaftung und Geschmack für materielle Dinge als Antrieb in unser Leben weiter etwas zu machen. Aber dadurch sind wir nicht zufriedengestellt. Deswegen sagt Krishna, dass wenn jemand oder die Devotees unter sich über mich reden, über mich hören, über mich erinnern, dann Dushantica, Dushanti bedeutet zufriedenstellen, Ramanticha ist sehr, sehr voller Freude, Ahnung. So, ja, yeah, das ist, und Bhaktivinoda Thakur dann in der Erläuterung zu Sadhusanga sagt, diese zwei Sadhusanga, einer ist Sadhusanga auf unserer gleichen Ebene, wo wir diskutieren und der andere Frieden stellen und sehr viel Glückseligkeit erfahren. Aber die zweite Sadhusanga, das ist auch sehr wichtig, um den anderen Sadhusanga aufrecht zu halten, ist mit Gottgeweihte, die mehr geschitten ist als ich. Mit solche Gottgeweihte auf Gemeinschaft zu nehmen. Mhm.
Wusste ich noch nicht, also warum dieses zweimal Sadhusanga, also Sadhusanga, ja.
Sadhusanga ist ja ein Guru, mhm, oder ein Begleiter.
Schön, schön. Macht sehr viel Sinn, wenn man das hört, ja. Sadhusanga, Sadhusanga, warum zweimal? Ja, warum? Ja, schön, danke. Sadhusanga, Sadhusanga.
Das sind zwei Sadhusanga gemeint. Ja. Sadhusanga, Sarvashastrika, Lavamatra. In der dritten Vers ist das, auch wenn man Prem erreicht, auch wenn Prem erreicht, ist Sadhusanga auch da.
Also Gemeinschaft mit Uttama Adhikara.
Genau. Also erstmal ist das erste Sadhusanga ist Kanishta, der zweite Sadhusanga ist Madhyama Adhikari, weil Madhyama Adhikari ist ein Guru, und im dritten ist den Uttama Adhikari. Sadhusanga, der zweite Ebene. Lavamatra Sadhusanga, Sarvashuddhiva. Also diese Sarvashiddhi hier bedeutet, also natürlich ist es, ich möchte nicht so viel Zeit nachnehmen, aber nur einfach zu andeuten ist es. So Sarvashiddhi bedeutet die Shadhan-Shiddha und dann Prem-Shiddha und dann Vastu-Shiddha. Das ist das höchste. Vastu-Shiddhi ist, wenn man in seine ewige Stelle als Krishnas Diener ihn dienen kann. Das ist das Vastu-Shiddhi. So, Sarvashiddhi, alle diese Krishna. Dann nutzt bitte die Zeit aus und noch Fragen.
Ja, ich hatte, du hast gesagt, wir sollen Gemeinschaft mit Nicht-Gottgeweihten vermeiden. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das ist der eine Teil. Wie gehe ich damit um, wenn ich es nicht vermeiden kann? Und der andere ist, wir haben, also ich sage halt, im Krishna-Bewusstsein ist einfach, da spiegelt sich so die Gesellschaft wieder. Wir haben so eine Gottgeweihten und so eine Gottgeweihten, also es ist auch nicht immer einfach, mit allen so gleichmäßig umzugehen. Also ich persönlich mache es einfach so, dass ich denke, okay, ich versuche alle möglichst nett zu behandeln und gucke aber, mit welchen Personen ich jetzt eine Ebene habe oder einfach denke, mit denen komme ich einfach gut aus oder von denen kann ich noch was lernen. Könnt ihr dazu noch was sagen?
Also ich weiß, dass Bhaktivinoda Thakur zu dieser Frage etwas sagt, dass man die Gemeinschaft mit Nicht-Gottgeweihten aufgeben soll. Und er sagt, im gleichen Boot mit Nicht-Gottgeweihten zu fahren, das war damals, wenn man die Ganges überquerte in dem Stromland Navadvip, unvermeidbar, bricht dieses Prinzip nicht. Also du kannst im gleichen Boot mit Nicht-Gottgeweihten fahren. Das hieß bei uns Bus oder Arbeitsstelle oder Hausgemeinschaft, also man wohnt. Wo wirklich es anfängt, dass Nicht-Gottgeweihte unser Denken beeinflussen und somit ein unerwünschter Effekt eintritt, ist in dem Augenblick, wo wir unser Herz öffnen. Das sagt er, if you open your heart, zum Beispiel, merken wir das, wenn wir, also ich muss immer lachen, ich schaue mir manchmal heimlich einen Film an, also nicht oft, aber es kommt vor. Ich habe zum Beispiel das gesehen mit so einem Film, mit irgendwie so Samurai, mit so einem Samurai war das irgendwie, mit Tiger, also irgendwas war da mit einem Samurai jedenfalls. Tom Cruise, wurde mir gesagt, ist der Hauptdarsteller und so. Und dann kommen ja immer diese Szenen, wo für die sexhungrige Öffentlichkeit auch eine entsprechende Annäherungsversuche mit dem anderen Geschlecht stattfinden. Nun, weil ich als Sannyasi Gelübde auf mich genommen habe, mache ich dann immer so, dass wenn sowas kommt, was das Herz beeinflussen könnte für jemanden, der im Zölibat lebt, da gucke ich mir immer so und sag den, also wenn es vorbei ist, meldet euch. Und das ist dann schon vorgekommen, dass Grihasthas neben mir saßen, für die andere Regeln, die bringen Kinder in die Welt, und die tun sich dann immer total, also die sympathischen, die Grihasthas, die mich verstehen, die lachen dann, und diejenigen, die mich nicht verstehen, die werden zornig auf mich. Also, aber ich weiß von Bhaktivinoda Thakur, wenn ich jetzt mein Herz da öffnen würde für romantische Angelegenheiten, das würde das Herz beeinflussen. Es würde Bilder geben, die nicht gut sind fürs Zölibat und die man nicht will, wenn man auf dem Weg des Zölibates ist. Und also ich rieche jedes Mal, also manchmal hat mir ein Devotee gesagt, mit dir kann man gar keinen Film sehen. Du gehst bei manchen, und wenn Gewalt kommt oder so gewaltige Samskaras sind, dann auch, oh, jetzt bloß, weil sonst ist man beeinflusst. Und ich bin nun mal ich finde das gut, dass man mit mir keinen Film sehen kann. Ich sollte das auch nicht als Sanyasi. Also ich wollte damit ein humorvolles Beispiel geben, wo mir das aufgefallen ist, dass man muss einfach bei bestimmten Dingen muss man einfach sehen, das weiß jeder von uns, wenn man anfängt beeinflusst zu werden durch die Gemeinschaft auf eine Weise, wie man nicht will. Nicht? Gerade bei Materialisten, wenn die, ja, wie die manchmal anfangen zu sprechen miteinander, man fühlt sich, wenn man fühlt sich wirklich ausgelaucht danach, man fühlt sich nicht gut, man denkt, ja, ach, jetzt muss ich erstmal Spaziergang unternehmen und so, nicht, dass der Kopf wieder durchgelüftet wird. Das ist damit gemeint. Aber nicht, du kannst im gleichen Boot fahren, also sozusagen.
Einlassen, weil ich sonst nicht überleben kann. Also es gibt bestimmte Spielregeln in unserer Arbeitskampfgesellschaft.
Ja, ja.
Die Sache ist immer die, also ich muss diese Regeln einhalten, sonst kann ich nicht arbeiten.
Ja.
Und wie kann ich das dann ablegen? Also das ist ja auch so, ich soll diese materiellen Vorstellungen nicht mit in die Sangha nehmen. Also das heißt eigentlich für ein Doppelleben irgendwie. Also wie schaffe ich es nicht beeinflusst zu sein, wenn ich eigentlich überwiegend mein Leben in der materiellen Gesellschaft verbringen muss?
Ich möchte das ganz kurz beantworten, weil die Frage an mich geht, und dann weitergeben. Also ich habe gerade von Srila Prabhupada dazu was gelesen, wo er sagt, dass man eine äußere Verhaltensweise aufnehmen kann, ohne sich eben damit zu identifizieren. Und er gab das Beispiel von einem Schlangenschüler von Narada Muni, der eines Tages zu Narada Muni kam. Es war ein wunderschöner, prachtvoller Kobramann und sagte, ich kann jetzt nicht mehr weiter in meiner Schülerschaft machen. Die Kinder haben herausgefunden, dass ich Ahimsa praktiziere und nehme mich oft beim Schwanz und tue mich in der Luft schwingen und mir entsetzliche Verletzungen zufügen. Ich muss jetzt wieder anfangen, mein altes Schlangendasein zu führen, sonst gehe ich unter. Da sagte Narada Muni, ich habe dir lediglich gesagt, du sollst nicht beißen, aber du kannst deine Haube zeigen. Also man kann auf eine bestimmte Art und Weise sich verhalten, ohne sich damit zu identifizieren. Also mir geht es sehr oft so, dass als Sanyasi ich in bestimmten Lebenssituationen einfach mal zack, so geht das aber nicht, sagen muss. Und dann so auch mit Wucht und Elan das machen muss. Und ich sage immer, das mache ich jetzt nur für den Service. Ich bin nicht aufgeregt deswegen, ne? Also es gibt manchmal Lebenssituationen, wo du einfach eine bestimmte Haltung machst. Was wir lernen müssen, ist aufmerksam zu bleiben und den Augenblick zu erkennen, wenn wir aus dem Vaishnava-Verhalten in ein Verhalten hineingehen und uns damit identifizieren, das heißt ins Ego hineingeraten. Das ist so eine feine Grenze und da gibt es nur eins, üben, 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 bis man es raus hat. Bis man vor der Grenze Halt macht und zurückgeht. Die Haube kann man zeigen. Du kennst das, wenn die Schlangen hochkommen, das sieht ja sehr dramatisch aus.
Okay, darf ich was sagen dazu?
Ja, bitte.
Okay. Ja, ich wollte einfach nur sagen dazu, zu deiner Frage, dass ich, oder überhaupt wollte ich so sagen, dass ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns auch nicht isolieren von der Gesellschaft, was wir ja lange Zeit gemacht haben und nicht akzeptiert wurden. Und ich denke, dass, also ich habe zum Beispiel viele Jahre isoliert gelebt von der Gesellschaft sozusagen und bin jetzt seit einigen Jahren wieder in Kontakt mit der Gesellschaft, also mehr halt, indem ich habe halt ein Business, ich manage halt etwas und habe mit vielen Menschen zu tun. Und ich persönlich finde, dass man auch von diesen Menschen viel lernen kann. Also wenn man sich nicht nur zumacht, sondern auch sich aufmacht für alles und ist, also einfach auch lernt zu unterscheiden, dann glaube ich, ist es ganz einfach zu wissen, mit wem man Gemeinschaft haben kann und mit wem man nicht Gemeinschaft hat. Das ist, glaube ich, auch im materiellen Leben sowieso immer so. Mit wem, irgendjemand hat vorhin gesagt, sie hat auch selbst im Krishna-Bewusstsein mit manchen eine Beziehung und manchen eben nicht. Und so denke ich, hat man auch zu den sogenannten Karmis eine Beziehung, mit denen man auch eine angenehme Beziehung führen kann oder nicht. Und das Wichtigste, denke ich, ist einfach, dass man nicht das Unterscheidungsvermögen aufgibt. Ne? Dass man nicht denkt, wir sind etwas Besseres zum Beispiel, dass wir denken, das sind ja die Karmis und wir sind die Gottgeweihten und wir dürfen keine Gemeinschaft mitnehmen, weil sie sind ja Non-Devotees. Sondern ich denke, das Wichtigste ist, dass man unterscheiden lernt oder das Unterscheidungsvermögen behält, was man ja eigentlich mitbringt. So, das ist meine Erfahrung nach 25 Jahren Krishna.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also, wenn ich das ergänzen darf.
Natürlich, ich kann das nur mit einwerfen.
Ja, ich meine, keine unserer Schriften empfiehlt, dass wir sollen uns zurückziehen und irgendwo in ein Kloster uns einschließen. Ja. Unsere spirituelle Textbook, wie sagt man Textbook? Empfohlene Syllabus.
Ja. Unser Lehrmaterial.
Lehrmaterial, Bhagavad Gita. Das ist da anfangen. Und Arjuna war Expert in alles, was wir als materialistische Beschäftigung ablehnen. Er war sehr gut in Kämpfen, sehr gut in Lieben, sehr gut in Glücksspielen. und was nicht? Also alles. Aber trotzdem wird er gesehen als Krishnas Freund. Bhaktosi me sakhachi eti rashram yeto uttamam. Also Krishna, du bist wirklich für Krishna, sondern du bist qualifiziert, das geheimvollste Wissen von mir empfangen. Bhakto osi me saha che edi. Rasna. Rasna bedeutet das größte Geheim. Heta he itat uttamam. Uttamam bedeutet das höchste. Das höchste Geheimnis. Geheimwissen. Offenbare ich dir, weil du Arjuna, mein Freund und mein Gewaltiger bist. Daher, Krishna sagt nirgends, dass man soll nicht gut sein in mein was man macht in den Beschäftigungen. Jeder hat eine bestimmte Verantwortung. Ja. Wir haben materielle Verantwortungen und wir haben spirituelle Gelübde. Beide sollen parallel laufen. Das ist nicht das. Und materielle Verantwortung bedeutet, wenn man Vater ist und Mutter ist, soll man die Kinder richtig erziehen. Lernen, wie man Kinder erzieht. Und in Nachbarschaft wohnen, wohl, dass die Nachbar uns gut findet, uns beispielhaft findet, unser Leben beispielhaft findet. Und so in allen Bereichen unseres Lebens soll wir versuchen, beispielhaft zu sein. Und nicht uns einfach abgrenzen. Das ist nirgends empfohlen, weil gerade Chaitanya Mahaprabhu sein Leben nirgends sehen wir, außer den letzten 12 Jahren, wo er sich zurückgezogen hat in den Gambhira, nur diese Radha Rasa zu genießen. Er war in der Öffentlichkeit. Er hat eine Schule besucht, er hat alle sogenannte große Gelehrte auf den gewartet, sich versteckt und gewartet, wenn er kommt. Und gleich wenn er kommt, hat er sofort ihn gefangen. Also, kannst du mir bitte sagen, hier ist ein Becher. Sag mal, ob das Öl in dem Becher ist oder ist das Becher kreis den Öl? Musst du antworten.
Ob das Öl im Becher ist oder der Becher den das Öl oder umkreist, ja.
Ja, welche ist das? Und wenn der Arme sagt, wo der Öl in der Becher ist, dann sofort fängt er an mit Argumenten hin. Und deswegen, die Gelehrte, wenn sie aus der Schule rauskommen, überall schauen sie, ob niemand da ist oder niemand. Ja, und er war selbst ein Lehrer. So, sein Leben ist sehr beispielhaft, gerade in Kalibuja. Denn er hat sich nicht zurückgezogen. Und Gemeinschaft eigentlich in den ernsten Sinn bedeutet, was Srila Rupa Goswami in der Nektar der Unterweisung uns gegeben hat, das sind 6 Formen von Austausch, die als Gemeinschaft mit Gott geweiht nennt. Dadati prati grinati, gujjam akhati prichati, bhunti bhujayate chaiva, saravida priti lakshanam. Das bedeutet, dass Dadati, Spende oder Gift, was ist das? Geschenke. Gegenseitig zu geben und nehmen. Dadati Pratigrinati muss man auch akzeptieren. Muss man es grazios das akzeptieren. Genau. Ja. Muss man wissen, das ist ein Kunst. Geschenke zu akzeptieren. Weil oft fühlt man sich obliged. Verpflichtet. Und dann denkt, nein, nehme ich lieber nicht, weil ich muss dann. So. Dadati Pratigrinati. Gujjam akhati prichati, gujjam akhati, was in mein Herz liegt, ganz tief. Aber dann sagt Prabhupada auch dazu, man geht nicht zu einer Torwächter und redet über seine Beziehung zu seiner Frau. Zu einem Torwächter redet man über gut zu bewachen, ja. Und zu einem Freund offenbart dein Herz und zu einem Devotee kommt mit spirituelle Frage. So, Gujjam Akhati Pritchati und auch hören, nicht mit der Absicht eine Runde Gerüchte zu senden. Hören bedeutet mit Vertrauen, hören bedeutet mit einer Reife wie man sie wirklich akzeptieren kann und dann möglich und helfen. Bhunkte Bhujarete. Bhunkte bedeutet, für den Gottgeweihte zu kochen. Das bedeutet natürlich, für Krishna kochen, opfern und dann zu geben. Und Bhujarete, aus akzeptieren. Also diese sechs Art von Austausch soll man nur mit Gottgeweihte pflegen und das nennt man eigentlich Gemeinschaft mit Gottgeweihte. Wogegen mit anderen, weltgesinnte Menschen, diese sechs Arten von Austausch sollen nicht stattfinden. Dann haben wir kein Problem. Und außerdem wollte ich noch mal sagen, ist letztendlich, wenn ich befestigt bin in meiner Identität als Gottgeweihte, dann habe ich überhaupt keine Probleme mit anderen Menschen Austausch zu treten. Und es ist auch wichtig, sagt Krishna, dass diese hingehensvollen Dienst ist Buddhi-Yoga. Intelligenz. Buddhi bedeutet Intelligenz. Wir sollen unser Leben so gestalten, dass es intelligent ist. Weil Krishna gibt uns das Intelligent. Und wenn wir es nicht machen können, das bedeutet, leider haben wir verschlafen, wenn Krishna den Buddhi ausgeschenkt hat. Dadami Buddhi Yogam Tam Jena Mamupayantite. Ich gebe den Buddhi. Wenn jemand in meinen Dienst engagiert, dann ich gebe ihn. So, man soll nicht sich diesen einkapseln sozusagen und denken, ich bin ein Devotee und nein. Erst muss man Mensch werden und dann kann man Devotee werden. Also, wenn man denkt, dass Devotee kein Mensch ist, sondern irgendeine andere Lebensform. Gehört nicht zu den 8.400.000 verschiedenen Formen. Also erstmal, Krishna sagt so oft, Bidda Vinaya Shantanya, Brahmane Varihastini, Sunicha Iva Sopati, Cha, Pandita Samadarshina, Buddhi und Pandita, Pandita bedeutet Gelehrte. Und Buddhi bedeutet, einer, der intelligent ist, ist auch einer Gelehrte. Und was macht einer Gelehrte? Sieht keinen Unterschied zwischen einem Kuh, einem Elefant, einem Brahmana. Brahmana bedeutet auch Devotee. Mein Mahaprabhu gleich. Ja? Sagt genau das Gleiche. Dass alle Respekt beweisen, ohne Respekt für sich zu erwarten. Nur so eine Devotee kann wirklich die heilige Name ohne Vergehen schenken. Wenn man diese Haltung nicht entwickelt hat, dann unsere Chanten bleibt in der Stufe des Vergehens. Und wie Śrīla Bhaktivinoda Thakur sagt, diese drei Säulen, die letzte ist Jīva Daya. Jīva bedeutet alle Lebewesen. Und Daya ist Mitgefühl. So, wenn wir jemanden, der nicht Devotee ist, nicht etwas geben kann, die sein Leben bereichert, dann brauchen wir nicht, das reinzudrängen. Aber wenn wir was lernen können, dann soll man nicht Gold vernachlässigen, wenn es auch in einen Haufen von Müll liegt, sagt Chanakya Pandit.
story to explain how to practice spiritually in parallel with this intelligence.
And you want to hear a story? Uh-huh. Or you want to tell a story?
Uh-huh.
You want to tell a story?
Yeah.
Okay.
I don't know in German.
I think most probably everybody will understand a little bit, and those who don't, I can translate.
So once upon a time in Treta Yuga, Maharshi Durvasa, he came to Janak, and Janak was considered as the Rajasi. And Durvasa could not consider that things body or considered as the Rajasi. We are simply a king and enjoying all sorts of royal enjoyments and royal facilities. At the same time, while you are considered as Rishi, you are not detached from all materialistic bondage. You are enjoying these karmic activities. So why you are considering and declaring yourself as a Devarshi, Rajarshi? Then Janak Rishi did not say anything. He politely accepted him, invited him to this in a royal way. Then Janak Rishi declared and promised, okay, tomorrow onwards I will definitely give the declaration that no one should call me as a Rajarshi. Because everybody is really curious and afraid of Durvasa, because very quickly Durvasa gives course. So then at the same time, during the last time, Rajarshi Janak invited him to this food to take their lunch. And there was a big room. And inside the middle part of the room, there was a big thread. And on that thread, there was a sharpening sword was mounted with that thread. And the sword was moving like the pendulum of a clock. And this sharp sword was just above Janak Rishi, and on the opposite side Durvasa Muni Rishi. Both are sitting, and in between them there is different kind of foods. Basically, charva chasya lega peya, four kind of foods are there. And on one side Durvasa, on one side Janak. And the sword was just moving on their head. And the thread was so thin, it may fall down at any time, at any moment. And then Janak Rishi approached and requested, Prabhuji, please start the prasad. Whatever I have is here, let's enjoy the prasad. Then Durvasa Rishi said, he was afraid but he couldn't say anything. He also forget about his own Lord at that time, even if he was a devotee of Lord Shiva. He was considered also in the Lord Shiva. But at that time, nothing was in his mind, even the food was in front of him, very precious and delightful foods and prasads. Then the food ceremony starts, and without looking a single time towards the off, Janak Rishi start eating and he finished. But every time, on the same time, on the other hand, Durvasa Rishi just has two prasad in his hand and look upward and forcefully enter the food. Because he was careful and he was always observing that the sword should be away from his head so that he can eat the food. But always the swords are coming and down, go and get like a harmonic motion. So somehow he ate all the things. What was offered, everything he ate. And at the same time, he could not satisfy those things that he ate something. At the end, Janak Maharshi asked with a very polite and humble way that, Prabhuji, did you satisfy the prasad what was offered here? Then Durvasa Rishi really became more furious, and he said, is it the royal way to offer a food to me like a Rishi? on the one side you are offering the royal food, at the same time you are putting this bloody sword on this. What was the importance of this sword in how and how this connected to taking prasad? And you are giving me a pain. I never feel such type of pain throughout my beautiful life. Then Janak Maharaj asked, why you are afraid about this sword? It's just a sword, but you are Lucy, you are detached from everything from this materialistic world. Why, if the sword will fall, you will simply die, but why you are worried about that? Then Janak Maharaj completely cooled down and he said, you are not afraid of your death, you are not afraid that you will die. Then he said, it's absolute truth, if you take birth, then you have to die. And Prabhuji, whatever you are observing, this materialistic enjoyment and the pleasure and the royal way of living, it's just an external thing. I have to maintain this thing as a king, to rule over the people. But at the same time, whatever you are observing, the sword on my head, that is always in my mind, God's instruction. God's instruction is always within me, and I know the value of spiritualism. At the same time, I have to maintain materialism as a king, as a leader. Then there was someone who somehow understood that what is we are observing from the outside, it's not the reality, and it's not that people who are only being the spiritualism, they can have the spiritual experience. Then he concluded and declared that okay, spiritualism without materialistic experience and materialistic life without spiritual taste is really incomplete. When in different situations, the subordinate to God, different devatas, also take birth on this earth surface, when they are caught or when they are in a special occasion, God sends them to take birth and do some activities remaining within this materialist world, then only you come back to your own position. So every god also, every subordinate to God, different devatas also want to take birth on our surface in a different life form. And unless until God gives us a life, means it has a meaning. There is definitely specific meaning. And without performing that materialistic world activities, what we are assigned for, then it is really, we can't achieve our target in materialistic way as well as in spiritual way. You have to take birth, as you said, 84,000 times. And it's just like two parts of the railway line. One line can't function without another line. So these two lines of materialistic and spiritual life, and I see, and I found here in West Side, basically, people always put their something in their ear, they don't care what is going on outside the world. At the same time, they are doing their work. That music is going on in their mind. So at the same time, another example.
Prabhu, Janava has a point to make, maybe.
Yeah, no,
yes.
I just, I don't know if everyone, ich weiß nicht, ob das jeder verstanden hat, vielleicht können nur ein, der eine Punkt oder daran anzuschließen. Mm-hmm. Ich hätte nämlich auch nochmal eine Frage. Könnte ich die Frage vielleicht stellen?
Ja.
Also nochmal auf uns bezogen. Also ich finde so wirklich eine Frage ist, wenn man wirklich sich miteinander auseinandersetzt. Ja, also in dem Moment Gemeinschaft heißt es, sich auseinanderzusetzen. Und dann fangen ja Beziehungen an. Also wie gehe ich mit Konflikten um? Wie gehe ich mit Unterschieden um?
Ja.
Wie geht man mit Unterschieden um? So, was du gesagt hast, also mit der Gemeinsamkeit oder eben auch, die Gemeinsamkeit kann uns verbinden, ja, aber wie mache ich das ganz real im realen Leben mit dem ganz anders sein?
Also, ich kenne dich, Janava, und deine das ist ein sehr guter Denkansatz und ich finde es sehr gut, dass du das dass du uns nochmal fokust, sozusagen, auf diese Frage, wie gehen wir mit Unterschieden um. Ich habe genau darüber die ganze Zeit nachgedacht. hier sind ja verschiedene Gruppen, die sich auch gebildet haben, weil sie sich wohlfühlen miteinander, also die eine spezifische Einheit bilden, und das ist, die sind halt anders als die anderen zum Beispiel. Ich glaube, dass wir was wir vorhaben in der Vedenakademie, ja, eine ganz bestimmte Dynamik erzeugen werden, und da werden sich Leute wohlfühlen und andere werden zum Beispiel lieber mit den Tempelprogrammen, in den Tempelprogrammen von den beiden Tempeln, die es hier gibt, sich wohlfühlen. Und ich glaube, das ist auch natürlich und das muss man fördern. Ich glaube, dass jeder entsprechend seiner Neigung Anschlüsse sucht zu verschiedenen, ja, Ausübungen oder verschiedenen Stilen der praktischen Lebensweise im Krishna-Bewusstsein. Ich glaube, das wird immer so sein, so wie du Menschen hast. Und ich denke, die Reife ist da, also die Reife, die Skills zu entwickeln, das eben auch zu befürworten und zu schätzen. Ich glaube, dass dort, wo Überlappungen kommen, wo man denkt, ach, das ist ein Problem, dass man das eben lösen muss. Da gibt es einen Gottbruder von mir, den Sarvabhavana Prabhu bestimmt auch gut kennt, den Bhakti Swarup Damodar Maharaj. Der hat ja an interreligiösen Konferenzen teilgenommen. Der war sogar in einer Gruppe, wo Jimmy Carter, der ehemalige US-Präsident, mitwirkte. Und den habe ich mal gefragt, was würdest du denn empfehlen, wie können die einzelnen Gruppierungen unter den Vaishnavan klarkommen? Und dann sagte er, ja, das ist ganz einfach, das wird auch in der Welt so, da gibt es ein Vorbild unter den verschiedenen christlichen Stämmen da in Afrika, da hatte er das Beispiel gegeben. Wenn zwischen den, da gibt, werden sozusagen die Menschen beauftragt, und wenn es da zu Schwierigkeiten kommt, reden diese Devotees von dem Stamm A mit dem, nicht die Devotees, diese Leute vom Stamm A, dieses Ministerium mit den Leuten vom Stamm B, und dann kriegen die das hin, diese Störensachen. Aber, also ich möchte sagen, ich glaube, es ist gut, es ist natürlich, dass es verschiedene Vaishnava-Gruppierungen gibt. Und geh mal nach Indien, da siehst du Tempel mit verschiedenen Ausprägungen, die verschiedene Leute anziehst. Das war immer so. Und die Unterschiede, da muss man reif sein. Und wo es Schwierigkeiten gibt, müssen die gelöst werden mit Leuten, die sich darum kümmern.
Weil ich noch nicht mal jetzt nur in den verschiedenen Strömungen die Unterschiede meine, sondern einfach, ich kenne unsere Sangha, ich kenne verschiedene Sanghas, ja, wo es immer wieder Konflikte gibt. Und ich glaube aber einfach, vielleicht bin ich da einen Satz zu sagen, es ist, also ich erlebe es immer wieder, weil ich mich jetzt professionell auch damit beschäftige, dass in Konflikten, auch im Berufsleben, okay, da ist man auf einer gewissen Ebene auch, muss man zusammen sein, weil man weiter noch miteinander arbeitet. Aber auch sonst, es ist einfach so leicht, einfach zu sagen, lasst mich doch alle zufrieden. Ja, ich mache mein Ding, also in der Welt da draußen. Aber diese, ich meine, ich merke immer wieder, also wir sind einfach so aufeinander angewiesen.
Ja.
Und wirklich in der Kraft, auszusetzen, Konflikten mit Unterschieden und das auch auszuhalten. Und das, also ich finde schon, dass wir uns da immer wieder auch Mut machen müssen und uns gegenseitig stärken, das auch weiterzugeben, weil letzten Endes gibt es keine Alternative.
Und ein Kommunikationsseminar besuchen von Janava. Nein. Ich fand, Janava hatte das wir sprachen miteinander und hatte das angeboten, dass sie sowas lädt. Also sie hat ja mehrere Male an verschiedenen Orten tolle Seminare gegeben. Und es ist sehr hilfreich. Entschuldigung, ich wollte, es klingt jetzt ein bisschen, so meine ich das nicht. Ich finde das gut. Also ich finde das nice.
Ich wollte auch nochmal sagen, dass, also den übrigen Aspekt, den wir vorher hatten, ich glaube, dass Konflikte einfach ganz oft dadurch zustande kommen, dass wir Dinge bewerten, dass wir einfach nicht in der Lage sind, das gleichberechtigt irgendwie miteinander stehen zu lassen und da einfach zu gucken, dass es einfach möglich ist, Gemeinsamkeiten zu gucken schon und die zu nutzen, die Ressourcen sozusagen, die man hat, und die Unterschiede einfach zu tolerieren und nicht mal zu sagen, ja, ihr habt recht oder meins ist besser oder deins ist besser. Ich denke, in dem anderen Punkt, den du jetzt meinst, mit den Konflikten, oder ja, das ist einfach sozusagen, das immer wieder zu thematisieren, also ich finde das auch, das ist sozusagen die Gurus können da natürlich ganz viel bewirken, und, aber auch wirklich immer wieder zu kommunizieren, weil wie ich vorhin sagte, wir sind einfach, ich beobachte das ständig, also das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, wir haben Devotis, die kamen gerade, die sind sozusagen aus ihrer Drogenabhängigkeit dann ins Krishna-Bewusstsein gekommen, die haben einfach damit zu tun, dass sie halt nicht wieder rückfällig werden oder einfach dieses Leben so zu leben. Wir haben ganz andere Menschen, die auf einer ganz anderen Ebene sich bewegen und da ist es klar, dass es dann schwierig wird. Und immer zu gucken, also immer so auf der untersten Stufe einfach zu sagen, okay, sich gegenseitig zu tolerieren. Und da kommt mir noch eine andere Frage übrigens, du hast auch mal so schön gesagt, keine Kritik zu üben. Und das ist dann schwierig. Also ich frage mich ganz oft, ja, wie kann ich dann, also kann ich dann keine Kritik mehr üben? Also natürlich nicht, um mich zu erheben und den anderen zu erniedrigen, ne? Aber ich denke, in gewissen Situationen ist es einfach nötig, auch Kritik zu üben.
Coralila-Abend. Darf ich mal verstohlen auf die Uhr schauen? Wisst ihr, dass es 9:55 ist? Das ist normal, oder?
Ich finde das jedenfalls total toll, dass wir hier zusammengekommen sind und dass wir uns wieder gesehen haben. Ja. Wie ist das so ein Meilenstein, der vielleicht gelegt wird für die Zukunft? Ich würde das ganz toll finden. Und wollte auch nochmal zu dir sagen, wir sind ja sehr viel unterwegs und dadurch meistens auf der Insel. Dadurch sind wir, also nicht die Möglichkeit gehabt, auch zu dir zu kommen. Aber ich weiß, dass du mal, du hattest einmal in der Woche Philosophieabend und einmal in der Woche, also zweimal konnte man sich treffen bei dir und einmal die Woche konnte man sprechen darüber, einfach wie so ein Brainstorming, aber mehr so auf der sehr persönlichen Ebene. Und ich war auch ein paar Stunden da, es ging auch Stunden, aber es war, also ich war total begeistert, weil da kann man über diese Dinge gut sprechen, finde ich, mit Sarah Barmettow. Das fand ich unglaublich gut, auch dass die, mein Ding ist ja auch, ich beschäftigen sich sehr mit Psychologie seit einigen Jahren. Und ich glaube, dass es wurde ja auch viel mit Angst gearbeitet. Dieses Thema auch, finde ich, ist auch ganz wichtig und merke ich immer wieder im Austausch mit Devotis, dass so viel mit Angst gearbeitet, gepredigt wurde, so in der Vergangenheit, ich weiß nicht, wie es jetzt so ist, aber in der Vergangenheit und viele haben, sind ein bisschen traumatisiert und ich denke, wenn du das fortführen würdest, ich denke, die Leute, also die Buddhis werden, wenn das so publik wird, dass diese Abende, waren ja nicht so viele, also zumindest nicht aus, von meinen Gottgeschwistern oder so. Und ich glaube, das war sehr, also ich empfand es als extrem hilfreich, über die Ängste auch zu sprechen, die, mit denen man so ein bisschen manipuliert wurde. Und dann denke ich nämlich auch, wenn das gesund gepredigt wird, das Krishna-Bewusstsein, und man es gesund lebt, dann kann man gesund diskriminieren und einfach sagen, okay, mit dem habe ich eine Gemeinschaft, mit dem nicht, und das brauche ich nicht. Und das Krishna-Bewusstsein ganz natürlich leben, ohne Ängste, dass man irgendwas falsch macht. Also nur mal so. Wäre schön, wenn du das fortführst. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt noch machst, ich habe gar keine Ahnung, ob du diese Art noch hast, aber die waren total super.
Nein, das war irgendwie einfach ihr Leben ausgelegt, sozusagen. Und, aber ja, also wenn es Möglichkeit gäbe, mal auch jetzt hier in Berlin, und ja, ich finde das wirklich sehr inspirierend, dass Elvira heute hier chatten. Und, ja.
Du lebst jetzt hier in Berlin, oder?
Ich glaube es erst in ein paar Tagen, wenn der Mietsvertrag unterschrieben ist. Aber
okay.
Dann glaube ich es erst.
Also ich glaube, dieser persönliche Austausch, diese Philosophie ist natürlich absolut immer wichtig und so, aber dieses ganz Persönliche miteinander und auch wirklich sich, wenn du sagst, dass man sich den Devotis anvertrauen sollte, das war in der Vergangenheit schwierig.
Mhm.
Weil immer wieder gesagt wurde, das darfst du nicht und das ist offensiv oder was auch immer. Nur ein Beispiel. Dann ist es jetzt, finde ich, endlich an der Zeit, dass man sich auch wirklich offenbart und sich nicht irgendwie fremde Leute sucht, weil man denkt, die haben Gott sei Dank nichts damit zu tun, die kann ich jetzt alles erzählen.
Ja. Ja, aber das, weißt du, diese Gruppen- oder Organisationsdynamik.
Ja, Dynamik ist wichtig, ja.
Ja, also wenn man jetzt zu einer spirituellen Organisation gehört, dann ist eine bestimmte Dynamik, die uns von einer gewissen Individualität raubt. Und da fangen wir irgendwie so stark mit den organisatorischen oder Organisationsdynamik zu identifizieren und dann moralische, ethische Frage und Verhaltung richtet sich nach dieser Dynamik. Stattdessen eine ganz andere Dynamik, eine persönliche Dynamik, eine menschliche Dynamik. Und deswegen war das immer diese, und ich meine, ganz interessant ist Bhaktivinoda Thakur, wie sagt man auf Deutsch, doesn't mince his words. Er traut sein Worten nicht.
Traut.
Das bedeutet, er sagt es gar nicht.
Okay.
Die Gefahr in einer spirituellen Organisation ist die Wahrheit mit in Opfer dargestellt. Das bedeutet, dass ich versuche, alle meine als Kuhhirten den Herr zusammenkriegt, mit dem Gedanken, die wissen gar nicht, und daher, ich muss den immer so manipulieren, reinholen, dass sie dann einfach Organisation oder Gesellschaft denken, ja, wie die Organisation das, und Hauptsache ist, nicht, ob du spirituelle Fortschritt machst. Es ist viel wichtiger, wie loyal ich bist zu den Organisationen. Also da zeigen mein Bhaktivinoda Thakur Loyalität einer Organisation gegenüber einem Vorrang zum spirituellen Fortschritt. Das ist sein Wort. Und das habe ich wirklich ganz konkret gemerkt. In vielen, vielen Beispielen. So hier wollen wir nicht eine Organisation gründen, sondern eine Sadhu-Sangha. Deswegen diese Wahl heute als Thema, als Sangha, war so zutreffend und so wichtig, dass wenn wir hier eine Vaishnava Sangha so richtig aufbauen kann, dann und unser Ziel setzen, spirituelle Fortschritte zu machen, persönlich zu entwickeln, ne, als Mensch, als Person, ich finde, das ist, dann hat sich gelohnt, so eine Sammlung.
Vielleicht ganz, mir ist das so aufgefallen bei dem. Wir haben ja vor einigen Tagen oder zwei Wochen Gopurnim gefeiert. Jeder war irgendwo für sich. Und ich dachte auch, ja, jetzt ich habe im ISKCON-Tempel mitgefeiert und es war total schön. Aber ich habe das so gemerkt, ich wusste, es gibt so viele Devotees in Berlin und viele von denen habe ich einfach vermisst an dem Tag. Vielleicht können wir das als so ein Ziel haben, vielleicht fürs nächste Jahr, dass man zumindest den Geburtstag von Chaitanya Mahaprabhu zusammenfällt.
Ja. Ja.
Also, ich glaube, das wird Mahaprabhu sehr zufrieden stellen, ja, wenn wir das hinkriegen.
Das wird
toll. Und vielleicht kommen dann vielleicht noch mehr Leute zum Gopunim. Das war schon eigentlich traurig, wenn der Kali Yuga Avatar und ich weiß nicht, wie viele Leute Gopunim gefeiert haben in Berlin, vielleicht 30 bei ISKCON, wie viele waren es bei euch? Auch so und dann in Narayan Raj Tempel und keine Ahnung, wo noch überall gefeiert wurde. Aber wenn die alle zusammenkommen würden, müssten ja eigentlich Zehntausende, Hunderttausende müssen liegen. Vielleicht liegt das nicht an uns, weil wir es nicht richtig zusammen feiern. So, vielleicht einfach, ist einfach so eine Idee, dass wir versuchen, das ist doch cool, einfach zusammenzukommen.
Ich hätte noch eine, und Rafa Yatra, sagst du? Und ich habe noch eine andere Idee. Ich wurde darauf aufmerksam, dass alle 3 Monate Mantra singen in einer Kirche in Berlin stattfindet mit 700 Leuten. Wurde ich darauf aufmerksam. Sing Together oder irgendwas. Und wir hatten eigentlich, also Gadada und ich hatten so gedacht, weil sagen wir mal Sankirtan, das gemeinsame Singen, ist ja das Kali Yuga Dharma, da setzt man sich hin und singt einfach tolle Bhajans. Da haben wir jetzt sogar einen Flyer und so weiter, das soll ja regelmäßig stattfinden, also wir brauchen nicht bis zum nächsten Gopunim zu warten. Wir können auch in diesem Yoga-Loft, wo das da ist, wir haben richtig so einen schönen, wo sich jeder wohlfühlt, so ein Yoga-Loft, nicht? Und da kann man kommen. Nun weiß ich, dass vielleicht viele von euch sehr beschäftigt sind und vielleicht gar nicht regelmäßig können, aber haben Gadada und ich als, so wollen wir so gestalten als ein Forum, wo wirklich alle zusammenkommen und singen. Das war so schön, wie wir vorhin gemeinsam gesungen hatten. Ich fand das einfach so nice. Da haben wir was Spirituelles zusammen getan. Also ich finde es wichtig, was Hari Vallabha sagt, dass Austausch besteht, wo für die Menschen, die bestimmte also Dinge durchbesprechen müssen und zwar zu Ende durchbesprechen und ganz durchbesprechen, finde ich auch wichtig, das ist ein Forum für die. Ich finde aber ich finde das wichtig, ich finde parallel dazu zusammen singen, also einfach nur hinsetzen, singen. Hare Krishna, Hare Rama, nicht? Und wirklich so eine, ihr werdet sehen, das wird so gesegnet sein, wenn wir das machen. Und man kann da auch was mitnehmen. Wir sollten vielleicht lernen, noch auf dem Weg dahin, die Instrumente nicht zu schnell zu spielen, also ein bisschen uns in den Instrument kundig zu machen. Aber dann würden wir wirklich was machen. Ich glaube, das ist ein Forum, wo praktisch was geschieht und wo wir auch das tun, was im Kali Yuga eben getan werden sollte. Das ist das Yuga Dharma. Das hat Power. Es hat Power wie nur irgendwas. Also,
das ist auch schön, glaube ich, wenn man einfach so alle jetzt zusammen sind, mal die verschiedenen Tempel besuchen. Also ich schäme mich richtig. Ich war noch nie in eurem Kulakshetra.
Kurukshetra. Geht's aber auch.
Ja, es war ganz gut. Ich habe auch die Stimme. Zum Beispiel, ne? So ein Kurukshetra-Tempel würde ich so gerne, ich schäme mich richtig, ich bin jetzt hier 20 Jahre in Berlin und war noch nie da. Und das wäre auch schön, also auch für uns oder gemeinsam für alle. Wenn man halt verschiedene Tempel besucht. Also, und da auch mal singt als Beispiel. Ne? So, nur mal so als Vorschlag halt. Ne?
Ja.
Ich wollte vielleicht auch ganz kurz was sagen, als Einwurf, dass ich freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr, dass wir eingeladen wurden. Und ich habe es auch meinem Gurudeva erzählt und ich soll mitteilen, dass er sich sehr darüber freut und sehr glücklich ist. Und dass es so wichtig ist, dass dieser, wie du vorhin angesprochen hast, dieses Forum, was man dadurch gründet, dass es mit viel, dass es viel Kraft hat, um einfach das gemeinsame Ziel und die gemeinsamen Ideale, die man hat, zu unterstützen.
Mhm.
Und ja, in dem Sinne freut er uns natürlich auch.
Vielleicht kann man euch mal applaudieren für diesen Meilenstein, den ihr gelegt habt.
Das war, also im Grunde war das Sheilas Idee am Anfang, oder?
Zusammen?
Oh ja, also der Applaus geht zu den Janavar, Sheila und Savabhava, da war dann gleich begeistert, hatte ich gehört. Ich hatte gehört und hier.
Und du wolltest in Freude huften, hast du.
Ja. No, gerade in Berlin müssen, das ist hier, glaube ich, liegt auf der Hand, weil das ist ein großes Dorf. Und dann,
nicht, Ima ist ja total in dieser ganzen Szene in Berlin, er ist ja Street Artist und kennt Tom Sondersen, hat mir gerade vor 2 Tagen gesagt, keine andere Stadt in Europa ist so Hype, also Hype, ich weiß nicht genau, aber wahrscheinlich so aktuell wie Berlin, hat er gesagt. So viele Touris, und das ist tatsächlich wahr.
So viele?
Touris, Touristen. So viele Touristen habe ich noch nie gesehen, die wir jetzt bei uns im Kreuzberg laufen haben. Das ist, Kreuzberg ist übrigens jetzt das teuerste Eck mit, ne, in Berlin mittlerweile.
Da wohne ich.
Ja, auch. Ja, auch. Sieht ja auch. Sieht ja wohl genau neben der Moschee.
Aha.
Ja. Ja, also, ist viel zu tun, denke ich auch. Maras, haben wir schon mal, ne? Vor vielen Jahren.
Ja.
Dann würden wir einfach nochmal schauen, einfach. Sollen wir das ein bisschen jetzt einfach organisatorisch in die Hand nehmen, was jetzt nächste Treffen möglich angeht, dass ihr vielleicht diese
Kirtanabende. Oh, das ist doch eine tolle Idee, dass vielleicht ihr, es ist ja aus eurer Initiative geboren, dass ihr das weiter verfolgt. Und wenn man so eine, ich weiß nicht, ob ihr wisst, Janava ist sehr nicer Devotee, aber auch so ein, die macht ja richtig Trainings, nicht? Also die wüsste, wie man sowas organisiert und so verfolgt. Ja, es wäre toll, wenn man da weiter dran bleibt. Und ja, man muss ganz praktisch Gelegenheiten schaffen oder Foren oder wie man das nennen will.
Da habe ich noch eine praktische Frage. Bei der Einladung war ich jetzt überhaupt nicht dabei. Wie ist denn eigentlich jetzt die Einladung gelaufen? Ihr hattet die ganzen Telefonnummern?
Natürlich.
Alle Telefonnummern? Von allen auf
die E-Mail? Das soll ich dann angesprochen werden.
Okay, weil ich würde sonst vorschlagen, genau, wir haben da nochmal Zettel mit Namen, E-Mail und Telefonnummer, bevor ihr rausgeht, dass ihr einfach nochmal, ja, euch da eintragt.
Ja, ja. Oder hol man doch hier und...
Wir sind ja leider wenig da, aber vielleicht könnte man euch auch mal einladen auf die Insel Usedom. So,
ja. Ist das schön da?
Total schön.
Ja, es ist, wir waren auch schon da. Und unsere Wohnung ist direkt mit Blick aufs Meer.
Wow.
Ja, es ist, wir sind genau am Strand. Das ist schön. 8 Jahre sind wir jetzt schon da.
Oh ja.
April bis 7. Oktober.
Ja.
Mal einfach, da können wir zum Beispiel auch so Datscha
am
Wochenende machen oder so.
Oh, ja.
Ja, man organisiert das und dann sitzen wir am Strand in den Strandkörben und machen Datscha. Ja. Da freue ich mich schon lange vor.
Es ist nur 2,5 Stunden
ja.
Fahrt.
Ja.
Es ist
220 Kilometer.
Really?
Ja. Das ist eine traumhafte Insel.
Muss man eine Fähre nehmen, um rüberzukommen? Ach so, ist eine halbe Insel.
Ja, ne? Das machen wir mal, oder?
Ja, also.
Da könnte man, da müsste man so ein anziehendes Event sich, wo man wirklich kommen will, weil das so anziehend ist. Ne?
Also gerade in Israel, ich bin ja immer noch diesen Karmo-Konferenzen und es gibt ein Event, das heißt Building Bridges. Hast du davon gehört in Amerika?
Total nicht von gehört, aber ich diese
Ausdrücke. Ja.
Also Burning Bridges, diesen beiden. Aha. Burning Bridges bedeutet einfach vernichten.
Ja.
Building Bridges bedeutet. Ja.
Klasse.
Ja, also ich habe gegen meine E-Mail-Adresse und wir sind ja nicht mehr da ab April, aber ich kann da bestimmt was
also organisieren. Also im April seit
ab April sind wir wieder da.
Ja, also konkrete Vorschläge, also könnt ihr nochmal einen Treff voraus oder?
Lass uns doch, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern schon die ganzen Termine ihr schon wisst. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir das nächste organisieren, einfach mal telefonieren und ab dann auch per E-Mail oder sowas seid ihr dann erreichbar und dann können wir